Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Guten Abend.
Interessanterweise gibt es in dem Buch eine Figur, das ist eine Schreiberfigur, die heißt auch Salman. Und zu dieser Figur Salman sagt im Buch schon jemand, Salman, your blasphemy will not be forgiven.
Ein sehr mutiger Mann ist Salman Rushdie. Er stellte sich den autoritären Vertretern eines reaktionär gedeuteten Islam im vollen Bewusstsein des Risikos entgegen. Mehr über den Autor und das Verhältnis von Literatur und Leben in dieser Sendung. Was sind unsere anderen Themen heute Abend? Der Hinterhof der Weltmächte, unser Schwerpunkt über die neue Bedeutung von Geostrategie und Einflusszonen. Fabriken, Brücken, Eiffelturm, die unbekannte Geschichte des Ingenieurbaus. Und eine weitere Folge unserer Serie über die Attraktivitätsforschung. Gibt es die objektive Schönheit? Und was hat sie mit dem Geschlecht zu tun?
Kein Land ist Verfügungsmasse. Niemand ist Russlands Hinterhof.
So Außenministerin Annalena Baerbock anlässlich des russischen Angriffs auf die Ukraine. Genau das Gleiche müsste man gerade jetzt auch über Taiwan sagen. Aber in wessen Hinterhof liegt der kleine Inselstaat? Sowohl die Volksrepublik China als auch die USA betrachten den Indo-Pazifik als ihre Einflusssphäre. Und die aktuelle Konfrontation zwischen den Großmächten zeigt, welche bedrohliche Brisanz geostrategische Fragen nach vergleichsweise entspannten Jahrzehnten auf einmal wieder gewonnen haben. Natürlich geht es dabei auch um die Konkurrenz der politischen Systeme, der autoritären gegen die demokratische Herrschaft, aber im Streit um Einflusszonen zählen nicht die Werte, sondern die Macht. Ein Einblick in die jüngere Geschichte der Hinterhofpolitik von Barbara Weber.
Wenn die Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi nach Taiwan reist, wäre das eine grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas und würde die Souveränität und territoriale Integrität Chinas ernsthaft beschädigen, den Ein-China-Grundsatz mit Füßen treten, den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan ernsthaft gefährden, die Beziehungen zwischen China und den USA ernsthaft untergraben und zu einer sehr ernsten Situation und sehr ernsten Konsequenzen führen.
Zhao Lijian, Sprecher des Außenamtes der Volksrepublik China, vor dem Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan.
Das russische und das ukrainische Volk werden weiterhin zusammenleben. Wir werden dem ukrainischen Volk auf jeden Fall helfen, das Regime loszuwerden, das absolut volksfeindlich und antihistorisch ist.
Der russische Außenminister Sergei Lavrov am Rande des Gipfels der Arabischen Liga im Juli.
Let every nation know.
Jede Nation, sei sie uns gut oder böse gesinnt, soll wissen, dass wir jeden Preis zahlen. Jede Last tragen, jede Entbehrung auf uns nehmen, jeden Freund unterstützen, jedem Feind entgegentreten werden, um das Überleben und den Sieg der Freiheit zu garantieren.
John F. Kennedy, anlässlich seiner Amtseinführung am 20. Januar 1961 als 35. Präsident der Vereinigten Staaten. Drei Großmächte, drei Kampfansagen. Auch wenn politische Hintergründe und Situationen unterschiedlich gelagert sind, ist die Botschaft eindeutig. Bis hierhin und nicht weiter. Denn hier beginnt mein Hinterhof. Das Phänomen ist, historisch betrachtet, nicht neu. Schon immer versuchten mächtige Staaten, ihre Einflusssphäre zu vergrößern. Pars pro toto steht ein Konflikt, der knapp zwei Jahre nachdem John F. Kennedy seinen Amtseid leistete, die Welt fast in einen dritten Weltkrieg katapultierte. Die Kuba-Krise.
die eben entstand aufgrund des sowjetischen Versuchs, Mittelstreckenraketen auf Kuba zu stationieren und damit eine direkte Bedrohung für die USA herzustellen. Damals basierte ja die gesamte militärische Strategie auf der nuklearen Abschreckung und die amerikanische nukleare Abschreckung wäre eben durch diese Mittelstreckenraketen, so befürchtete man es, entscheidend geschwächt worden, und deshalb hat sich eben Kennedy entschlossen, eine Blockade Kubas, die dann letztlich dazu führten, dass die Sowjetunion die Raketen wieder abzogen.
Erst später wurde bekannt, wie nah die damaligen Weltmächte vor einem Atomkrieg standen. So Professor Hubert Zimmermann von der Universität Marburg. Zwei Lehren zogen die USA aus der Kuba-Krise. Erstens, dass ein gewaltsamer Konflikt in Europa als Antwort auf die Teilung Deutschlands und Europas, nicht zuletzt durch den Bau der Mauer im August 1961, hochriskant war, rückte doch plötzlich ein europäischer Atomkrieg in den Bereich des Möglichen. Der Systemwettbewerb gefror zu einem Kalten Krieg. Zweitens, frühzeitig den Vormarsch des Kommunismus zu stoppen. Das stand in der Tradition einer Doktrin, die mit entsprechenden Maßnahmen Machtgelüste anderer Großmächte eindämmen wollte. Dabei hatten die Vereinigten Staaten vor 200 Jahren die europäischen Kolonialmächte im Visier. Amerika den Amerikanern. Das war die Devise, verkündet am 2. Dezember 1823 von dem damaligen US-Präsidenten James Monroe. Und so hieß sie dann auch, die Monroe-Doktrin,
bei der es mehr oder weniger darum ging, dass die europäischen Großmächte sich eben nicht auf diesen amerikanischen Kontinent einmischen sollten und nicht behindern sollten, wenn amerikanische Staaten ihre Unabhängigkeit erwerben würden.
Soweit die Theorie der bis heute gültigen Monroe-Doktrin. Zwar gab es in den USA immer wieder Bemühungen, Demokratien zu fördern, andererseits schreckten US-Regierungen auch nicht davor zurück, demokratisch gewählte Regierungen zu stürzen, Oppositionelle ermorden zu lassen und US-freundliche Diktatoren zu stützen. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts lag der Fokus dann darauf, den vermeintlichen oder real existierenden Kommunismus zu bekämpfen und zu besiegen. Das rückte mit der Wende 1989 in greifbare Nähe, so Hubert Zimmermann.
Ja, das war die Hoffnung, Demokratisierung, das Ende der Geschichte, wie es ein bekannter amerikanischer Autor genannt hat. Und insofern war eben die Hoffnung da, dass eben weltweit zusammengearbeitet werden konnte und immer mehr Staaten demokratisierten sich ja auch, Osteuropa, auch in Südamerika. Also das war dieser allgemeine Optimismus, der eben damals sehr stark war in den 90er Jahren. Und die USA waren eben da die führende Macht. Das war sozusagen der unipolare Moment der USA. Die USA tatsächlich die einzig große verbliebene Weltmacht waren.
Den damit verbundenen Optimismus teilten nicht alle. Altkanzlerin Angela Merkel erinnert sich in einem Gespräch mit dem Journalisten Alexander Osang an die Begegnung mit Putin 2007 in Sotschi, wo Putin zu ihr sagte,
dass für ihn der Zerfall der Sowjetunion die schlimmste Sache des 20. Jahrhunderts war. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, für mich war das der Glücksumstand meines Lebens. Und so konnte ich eben in die Freiheit und dann auch das machen, was mir Spaß und Freude macht. Und da war schon ganz klar, dass da ein großer Dissens ist.
Der Zerfall der Sowjetunion in 15 unabhängige Staaten begann im Frühjahr 1990 mit der Unabhängigkeitserklärung Litauens und endete mit der Auflösung der UdSSR im Dezember 1991. Der größte sozialistische Staat war Geschichte. Sein Ende markierte auch das Ende des Kalten Krieges.
Also wir haben jetzt keine kontinuierliche Linie, die von 89-91 auf jetzt 2022 hinweist. Russland hat sich ja in der Vor-Putin-Zeit an die NATO angenähert mit den vertraglichen Grundlagen und dem NATO-Russland-Rat und hat zwar immer wieder kritisch sich geäußert gegenüber EU-Osterweiterung und NATO-Osterweiterung. Es gab die Territorialkonflikte mit Moldau und Georgien, aber wir haben das, was wir jetzt sehen können, in der Form nicht absehen können.
Dr. Andrea Gavrich ist Politikprofessorin und Vizedirektorin des Zentrums Östliches Europa der Universität Gießen.
Die beiden zentralen Staaten im Interesse von Putin sind natürlich Weißrussland, also Belarus und die Ukraine. Die beiden Staaten gehören zu den sozusagen aus dem slawischen Denken heraus orientierten engen Staaten, die ganz klar für Putin zur engsten Einflusssphäre zu gehören haben. Mit dem belarussischen Präsidenten oder Quasi-Präsidenten, denn die letzte Wahl war ja nicht anerkannt, Lukaschenko, hat das meistens ganz gut funktioniert, aber die Revolutionsbewegung in Belarus, die gescheiterte Revolutionsbewegung im Jahr Sommer 2020, war ein großer Schockmoment für Putin.
Die Vermutung liegt nahe, so die Politologin, dass Putin in dem Moment realisiert habe, dass der stark autokratische Staat sich destabilisieren könnte.
Das hat sicherlich seine Angst vor der Demokratie nochmal erhöht und dann hat er erneut den Blick nochmal auf die Ukraine gelenkt, so ist meine Vermutung, und dann wahrgenommen, dass eine prosperierende demokratische Ukraine eine Gefahr für sein eigenes Staatsmodell darstellt. Das ist, glaube ich, sehr zentral in seinem Denken.
Insofern ist es nur folgerichtig, wenn Außenminister Lavrov unmissverständlich zu verstehen gibt, dass die Ukraine zu Russland gehöre. Darüber hinaus führten geostrategische Überlegungen dazu, die Einflusssphäre Russlands zu sichern, womöglich sogar auszubauen. Zu weiteren Staaten, die mehr oder weniger an Russland gebunden sind, zählt Andrea Gavrich.
Armenien hat es ja nicht geschafft, sich im Vorfeld der Assoziierungsverträge mit der Ukraine, Georgien und Moldau auch von Russland zu distanzieren und hat sich dann entschlossen, damals auch ökonomisch sich enger an Russland zu binden. Die zentralasiatischen Staaten sind auch nicht alle homogen, aber durchaus auch erheblich auch ökonomisch und auch sicherheitspolitisch von Russland abhängig, wobei auch dort die Angst steigt, denn dort gibt es ja auch russischsprachige Bevölkerungsanteile und skeptisch ist dann beispielsweise immer wieder auch Kasachstan, ja, die auch Sorge haben, Russland könnte sich auch in anderen Staaten dafür interessieren, wenn sie deren Bevölkerungsteile, die eigentlich russischsprachig sind, als eigene klassifizieren würden, wobei ja Sprachlichkeit nicht gleichzusetzen ist mit nationaler Identität.
Inzwischen gibt es einen dritten Mitspieler unter den Supermächten, China. China verfolgt eine ganz eigene Politik. Es ist gleichzeitig aber der russischen Autokratie, die sich momentan in ein totalitäres System wandelt, ähnlich, meint Professor Hans Maul vom Bologna Center der Johns Hopkins School of Advanced International Studies.
Das eine ist der Wunsch, die internationale Ordnung umzubauen. Und zwar so umzubauen, dass der Status Chinas und Russlands besser anerkannt werden, dass beide Einflusszonen zugestanden bekommen, Russland in Europa, Zentralasien, China im Indopazifik. Und natürlich auch, dass der Machtanspruch im Inneren, also die Herrschaftsordnungen, autoritäre, totalitäre Herrschaftsordnungen in Russland, in China, international respektiert und anerkannt werden. Also dieses Ziel des Umbaus der internationalen Ordnung verbindet die beiden. Und da gibt es natürlich auch einen gemeinsamen Gegner, der verbindet ebenfalls, und das sind wiederum die USA.
Eine Schwächung, womöglich Destabilisierung der USA, respektive des Westens und damit der demokratischen Ordnung in der Welt, liegt in Putins zentralem Interesse. Und auch Chinas Regierung wäre vermutlich nicht ganz traurig. Besonders störend empfinden die Chinesen die Dominanz der USA im Indopazifik, so Hans Maul, der auch am Mercator-Institut für China-Studien forscht.
Im ostasiatischen Raum, denke ich, ist der Gegensatz, die Unterschiedlichkeit der geostrategischen Interessen derzeit am ausgeprägtesten. Also es geht momentan sehr intensiv um die Frage, welche Zukunft charakterisiert die Ordnung in Ostasien? Wie sieht die internationale Sicherheitsordnung in Ostasien in Zukunft aus? Können die USA ihre bisherige Position erhalten oder werden sie durch China verdrängt und ersetzt?
Zentral für die regionale Sicherheitsordnung in Ostasien ist Taiwan.
Es ist sozusagen ein zentraler Baustein in der sogenannten ersten Inselkette, die vor den Küsten Chinas liegt und China gewissermaßen geostrategisch auch einschränkt, eingrenzt. Man kann sich Taiwan vielleicht auch vorstellen als so etwas wie einen unsinkbaren Flugzeugträger, der die Zugänge der Volksrepublik China zu den Weltmeeren erheblich einschränkt, zusammen mit anderen Teilen dieser Inselkette wie Japan oder den Philippinen weiter südlich. Also geostrategisch in dieser Perspektive für China eine enorme Bedeutung und deswegen zugleich natürlich auch für die USA und für die Sicherheitsordnung in der ganzen Region.
Das heißt aber auch, dass mit der zukünftigen Orientierung Taiwans die Struktur dieser Sicherheitsordnung steht und fällt. Gelingt es China, Taiwan einzunehmen, dann würde das zu massiven Veränderungen der geostrategischen Gegebenheiten in Ostasien führen. Und es würde vermutlich auch das Ende des US-amerikanischen Einflusses in dieser Region besiegeln. Und genau das versuchen die USA zu verhindern. Ob der Besuch Nancy Pelosis das richtige Mittel dafür war, ist auch innerhalb der US-Regierung umstritten. Professor Shirley Rigger betont in einem Interview mit dem New York Public Radio, dass die sorgfältig austarierte diplomatische Balance der USA sich durch diesen Besuch verschoben habe, so die Politologin vom Davidson College.
Die USA sind Taiwan gegenüber eine schon über Jahre bestehende Verpflichtung eingegangen. In der Vergangenheit haben US-Offizielle immer unterstrichen, wir machen alles, was notwendig ist, um Taiwan zu verteidigen. Aber es gibt einen Unterschied zu dem, was heute gesagt wird. Früher wurde betont, wir möchten, dass Taiwan China nicht provoziert. Und dieses Element fehlt in einigen der letzten Statements. Und das ist es, was China ärgert, nämlich die Möglichkeit, dass die USA sich von einem an Bedingungen geknüpften Versprechen entfernt haben zu einem bedingungslosen Versprechen.
Und sie fährt fort.
Was mich wirklich beunruhigt ist, dass der Besuch die Beziehungen zwischen den USA und China näher an eine Konfrontation bringt. Ich denke, es wird schwierig werden, die Beziehungen nach diesem Ereignis zwischen beiden wiederherzustellen.
Wie die Reaktion Chinas zeigt, ist die Sorge berechtigt. China hat den Dialog zwischen militärischen Spitzenvertretern beider Seiten und die bilateralen Klimagespräche aufgekündigt. Aber die Kommunikation ist in solchen Momenten von großer Bedeutung. Hat doch die Kuba-Krise gezeigt, dass die Eskalationsdynamik nur durch von beiden Seiten getragene institutionalisierte Gespräche auch und gerade auf militärischer Ebene vermieden werden kann. Und die vermeintlichen Hinterhöfe, also die kleinen und mittleren Staaten? Sie erleben einmal mehr, wie stark sie vom geostrategischen Interesse der Großen abhängig sein können.
»1988 erschien der Roman »Die satanischen Verse« des indisch-britischen Autors Salman Rushdie. Im Februar 1989 verkündete Ayatollah Khomeini, das geistliche Oberhaupt des Iran, eine Fatwa gegen den Schriftsteller. Er habe den Islam verspottet, lautete der Vorwurf. Das Kopfgeld, das Khomeini auf seine Ermordung aussetzte, hat die iranische Regierung mittlerweile auf über 3 Millionen $ erhöht. In der Folge wurde Rushdies japanischer Übersetzer ermordet, andere Übersetzer und ein Verleger schwer verletzt. Nach 33 Jahren kam es nun zu einem Attentat auf Rushdie selbst, bei dem er mit dem Leben davonkam, aber schwere Verletzungen erlitt. Ihm gebührt das Verdienst, die Aufmerksamkeit der Welt von Neuem auf das Verhältnis von Literatur und Religion gelenkt zu haben, erklärt die Literaturwissenschaftlerin Martina Wagner-Egelhaf aus Münster. Mit ihr habe ich gestern gesprochen.
Der Titel klingt natürlich schon nach Religion, satanische Verse. Und es ist tatsächlich so, dass es um religiöse Fragen in diesem Buch geht. Also im Zentrum oder nicht wirklich im Zentrum, aber ein wichtiges Motiv ist die Figur des Propheten Mohammed, die da auftaucht. Der heißt allerdings nicht Mohammed, sondern der heißt Mahound. Aber es ist ganz eindeutig eine Prophetenfigur, die da eine Rolle spielt. Und dieser Prophet, der wird eben dargestellt als sehr, sehr menschlich mit allen menschlichen Eigenschaften. Also das ist eigentlich ein listiger und auch verschlagener Typ, der die Offenbarung manipuliert. Und es wird natürlich sehr kritisch, auch sehr humorvoll mit diesen religiösen Themen umgegangen. Und ja, das hat offensichtlich nicht allen gefallen.
Aber man kann es ja nur, um das nochmal klarzustellen, nicht als anti-islamisch bezeichnen.
Nein, das kann man nicht bezeichnen. Ich meine, es geht ironisch und durchaus auch, Salman Rushdie hat selber von Blasphemie gesprochen. Interessanterweise gibt es in dem Buch eine Figur, das ist eine Schreiberfigur, die heißt auch Salman. Und zu dieser Figur Salman sagt im Buch schon jemand, Salman, your blasphemy will not be forgiven. Mhm. Also es war ihm irgendwie schon klar, dass er dann ein sehr heißes Eisen aufgreift. Aber es ist natürlich alles auch spielerisch, ironisch, es ist literarisch. Und wir würden natürlich sagen, also Literatur darf nicht mit der Wirklichkeit verwechselt werden.
Das ist eine totalitäre Denkweise, das ist klar. Da kann man das nicht akzeptieren. Meinen Sie denn, die Religionsvertreter des orthodoxen Islam, die das Buch gelesen haben,
ja,
nehmen die das zum Anlass, weil es einfach ihre Autorität untergräbt?
Ja, ich glaube, das könnte man schon sagen, dass das Buch in gewisser Weise auch so ein Ventil war, dass einfach aufgestaute Aggressionen und kritische Potenziale aufgegriffen hat. Und dann war das schon, glaube ich, ein willkommener Anlass. Ich würde es als ein Ventil bezeichnen, denn das Buch ist eigentlich, ist ja 1988 erschienen. Und das war schon so eine Zeit, wo auch das Thema Religion wieder auf die Tagesordnung kam. Das war ja lange Zeit auch in der Literatur kein Thema. Also kritische Autoren haben sich eigentlich nicht mit Religion beschäftigt. Mhm. Aber dieses Thema tauchte auf, also gerade so Ende 80er, auch Anfang der 90er Jahre, hat ja auch dann, tauchte das Stichwort von der Postsäkularität auf, dass wir eigentlich gar nicht so säkular sind, wie man irgendwie immer gedacht hat, sondern dass das Thema Religion doch zumindest subkutan noch präsent ist und wiederkommen kann. Man hat auch von der Wiederkehr der Götter gesprochen und ja, da ist, glaube ich, dieses Buch so ein willkommener Anlass gewesen.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir zum weiteren Hintergrund kommen, auf den Sie ja jetzt schon hingesteuert haben, würde ich gerne noch eine Frage über Salman Rushdie stellen. Ich meine, der Autor hat damit eine immense Bedeutung gewonnen. Wie sehen Sie denn seine Rolle in der Literatur?
Ja, also es ist natürlich schon ein bedeutender Autor, muss man sagen, der auch, was die literarischen Verfahren anbelangt, also sehr vieles ausprobiert hat. Und also sein erstes sehr bekannt gewordenes Buch waren ja die Mitternachtskinder. Mhm. Ich würde schon sagen, es ist ein wichtiger Autor, aber aus Ihrer Frage höre ich natürlich auch ein bisschen die These heraus, dass er auch durch die satanischen Verse nochmal bekannter geworden ist und nochmal viel stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist. Das ist natürlich so. Also wir sagen in der Literaturwissenschaft, es ist nicht nur so, dass Autoren Bücher schreiben, sondern Bücher schreiben auch Autoren. Das heißt, Bücher bringen auch die Autoren hervor. Und also Salman Rushdie, der wird immer mit den satanischen Versen in Verbindung gebracht werden. Er hat ja auch danach noch eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Aber ich meine, er selber hat versucht, natürlich diese Phase irgendwie auch hinter sich zu lassen, sich davon zu befreien. Das kann man auch sehr schön nachlesen in seiner Autobiografie Joseph Anton. Da beschreibt er eigentlich die Zeit, wie das für ihn war, nachdem er von der Fatwa erfahren hatte und 10 Jahre lang im Untergrund leben musste. Und da kann man auch nachvollziehen, wie er wirklich versucht hat, diese Zeit hinter sich zu lassen, indem er zunehmend wieder an die Öffentlichkeit gegangen ist und dann irgendwann auch für sich beschlossen hat, so, das ist jetzt vorbei. Er hat ja jetzt auch in New York eigentlich ganz normal in Anführungszeichen gelebt, auch auf Bodyguards verzichtet. Und er hat versucht, das als eine Phase zu behandeln, die heute niemanden mehr interessiert. Und ja, das war ein Irrtum.
Ja, ja. Können Sie das nochmal in einen größeren Zusammenhang stellen? Gibt es andere Fälle, in denen Literatur eine so radikale, mörderische Wirkung ausgeübt hat? Also ich denke jetzt, über eins müssen wir nicht reden, das liegt auf der Hand, dass in totalitären Staaten kritische Literaten immer verfolgt worden sind. Aber dies ist ja nun nochmal ein ganz anderer Fall.
Naja, das war ein religiöses, staaten- und nationenübergreifendes Todesurteil. Mhm. Das hat es in der Folge auch nochmal gegeben. Also es wurden auch Fatwas gegen andere Autorinnen, kritische Intellektuelle ausgesprochen, Taslima Nasrin beispielsweise, die eben als eine weibliche Autorin und auch Kritikerin des Islam aufgetreten ist. Über die wurde auch eine Fatwa ausgesprochen, aber das war nach der Fatwa gegen Salman Rushdie und das hat längst nicht diese Medienaufmerksamkeit erfahren.
Wissen wir denn irgendwas, was dabei geschehen ist, auch bei Frau Nasrin?
Ja, da ist eigentlich nichts geschehen. Die musste sich natürlich dann auch verstecken, aber da ist dann nichts weiter passiert, muss man sagen.
Das Erstaunliche ist ja hier, dass Bücher dann wiederum so stark ins Leben hineinwirken. Der naive Beobachter denkt ja eher, Bücher beschreiben das Leben, Bücher analysieren vielleicht das Leben, aber dass sie auch Leben, eine Wendung im Leben erzeugen, ist ein sehr bitterer Fall, an dem man das hier erfahren muss.
Ja, ich meine, wir als Literaturwissenschaftlerinnen sagen natürlich immer, dass Literatur eine sehr sensible Beobachterin der Wirklichkeit ist. Ja. Und was wir sagen, ist, dass Literatur auch unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit prägt. Also ich denke, jedes Buch, das wir lesen, hinterlässt uns anders danach. Und wir haben nach dieser Lektüre einen anderen Blick auf die Wirklichkeit. Insofern gibt es schon eine sehr enge Verschränkung von Literatur und Wirklichkeit.
Martina Wagner-Egelhaf, Literaturwissenschaftlerin am Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster zum Anschlag auf Salman Rushdie. Architekten zählen zu den großen Stars der Kulturszene. Jede europäische Stadt, die etwas auf sich hält, hat sich in den letzten Jahrzehnten ein verschachteltes Glitzergebäude von Frank Gehry geleistet, ein Hochhaus von Norman Foster oder eine Bauskulptur von Daniel Liebeskind. Das neue Wahrzeichen Hamburgs, die Elbphilharmonie, entwarfen die Schweizer Stars Herzog und de Meuron. Nur eine Stadt braucht kein neues Wahrzeichen: Paris. Und wer konstruierte das Pariser Wahrzeichen? Gustave Eiffel war kein Architekt, sondern Ingenieur. Ingenieure sind die vergessenen Helden der architektonischen Wunderwerke. Sie berechnen Statik, Wirtschaftlichkeit und Tragfähigkeit des Baugrunds. Aber sie konstruieren auch Bauten von hohem ästhetischen Reiz, elegante Brücken, weit geschwungene Bahnhofshallen oder lichtdurchflutete Gewächshäuser. Für alle, die einen Einblick in dieses wenig erforschte Kapitel der Technikgeschichte suchen, gibt es bisher wenig Literatur. Nun ist ein neuer Führer zu den Ingenieurbauten Hamburgs erschienen. Ursula Storost über Stahlskelette, Kuppelkonstruktionen und natürlich die Elbphilharmonie.
Der berühmte Architekt Le Corbusier, einer der bedeutendsten im 20. Jahrhundert, wusste, was Ingenieure leisten. 1923 schrieb er:
Der Ingenieur, belehrt durch das Gesetz der Sparsamkeit und geleitet durch die Berechnung, setzt uns in Einklang mit den Gesetzen des Alls. Er erreicht die Harmonie.
Verwunderlich, dass sich bis heute kaum jemand Gedanken macht, welche Ingenieurleistungen in einem Bauwerk stecken. Namen von Ingenieuren oder Ingenieurinnen kennt kaum einer. Der Hamburger Technikhistoriker Sven Badua erklärt das so.
Vordergründig ist es einfach so, dass der Architekt in der Öffentlichkeit eher im Vordergrund steht, weil er sozusagen den Pfiff in ein Bauwerk reinbringt. Und der Pfiff ist halt das, was beachtet wird. Die Funktion dahinter, dass es eben wirklich einwandfrei funktioniert, das wird eher vorausgesetzt, aber nicht als Leistung angesehen. Und das ist aber die Leistung des Bauingenieurs.
Sven Badua hat gerade den ersten Ingenieurbauführer für Hamburg geschrieben. Während es Dutzende von Architekturbauführern gibt, ist Baduas Ingenieurbauführer erst der dritte seiner Art in ganz Deutschland.
Die Bauingenieure gibt es letzten Endes mit dem Eintritt ins Industriezeitalter. Also früher gab es nur Baumeister, die alles Mögliche gebaut haben. Aber in dem Augenblick, wo die Bauwerke größer, komplexer wurden, wo die Materialien leistungsfähiger wurden, also vor allem Eisen und dann Stahl und dann Beton und so weiter, dafür brauchte man eben speziell geschulte Baumeister und das sind die Bauingenieure gewesen.
Die Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert veränderte die Arbeits- und Lebensverhältnisse. Man brauchte größere Fabrikhallen, längere Schienenwege, breitere Brücken. Höher, größer, schneller, lautete die Devise. Statt Holz und Stein verbaute man nun Eisen, sagt Sven Badua. Eisen wurde das konstruktive Element.
Das war am Anfang schwierig zu handhaben. Man hat also, ich sag mal, nur geringe Spannweiten und so weiter hingekriegt. Aber als das Eisen in der Qualität immer besser wurde und sich immer besser einsetzen ließ und sich auch großindustriell dann herstellen ließ, da wurde es dann fürs Bauwesen interessant und da ist es vor allem von Bauingenieuren dann verarbeitet worden.
Man musste herausfinden, wie viel Tonnen Eisen in welchen Konstruktionen wie tragfähig waren. Die Bauingenieure wurden die Fachleute dafür.
Es entstanden Eisenbahnstrecken und für diese vielen Eisenbahnstrecken brauchten wir Brücken. Die frühen Eisenbahnbrücken sind vielfach aus Stein und Holz gewesen, aber irgendwann sehr schnell wurden sie dann eben Eisenbrücken. Mit Eisen ließ sich billiger bauen, es ließen sich größere Spannweiten bauen. Genauso bei allen Produktionshallen.
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dann größere Fertigteile aus Eisen produziert. Dank der Berechnung von Ingenieuren wurde es jetzt möglich, Bahnhofs- oder Ausstellungshallen und Gewächshäuser mit weitläufigen Fensterfronten zu errichten.
Denn das Licht, das Tageslicht, spielte damals eine ungleich größere Rolle als heute. Strom hatte man noch nicht. Es gab nur Gasbeleuchtung und um mit Gasbeleuchtung diese Helligkeit zu erzielen, musste ein sehr, sehr großer Aufwand betrieben werden. Deshalb war man über Tageslicht so dankbar, wenn man das nach innen leiten konnte.
Von diesen frühen Eisenkonstruktionen ist leider keine erhalten, sagt Sven Badua. In Hamburg hat er allerdings eine andere spektakuläre Konstruktion ausgemacht.
Ein fast unbekannter Knaller in Hamburg ist einfach die Turmspitze von der St. Petrikirche, 1878 fertig geworden, 70,5 Meter hoch.
Der Ingenieur dieser Turmspitze war Johann Wilhelm Schwedler. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts preußischer Baubeamter und eine Koryphäe des Eisenbaus. Und, wie die Hamburger Turmspitze zeigt, ein genialer Konstrukteur.
Man hat klassischerweise im Zimmermannsbau immer einen Stab in der Mitte gehabt, von dem aus man sozusagen alles abgestützt hat. Und Schwedler hat diesen Stab weggelassen und wie beim Eiffelturm, der ein paar Jahre später gebaut worden ist, die gesamte Konstruktion in die Mantelfläche verlegt.
Eine andere wegweisende Eisenkonstruktion ist die Hamburger Speicherstadt. Etwa 1500 Speicher, die vorher in der ganzen Stadt verteilt waren, wurden zwischen 1885 und 1927 auf einem Areal zusammengefasst.
Die Speicherstadt ist ja eben nicht nur der größte Lagerhauskomplex der Welt, sondern es ist eben auch eine der ganz frühen Eisenskelettbauten weltweit. Das ist zwar noch kein Vollskelett gewesen, sondern diese Eisenskelette sind immer noch im Mauerwerk einmal rundherum verankert gewesen. Aber der nächste Schritt war dann ein Vollskelett.
Um solche für die Entwicklung des Bauwesens wegweisenden Konstruktionen überhaupt erkennen zu können, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft vor 2 Jahren das Programm Kulturerbe Konstruktion ins Leben gerufen. Es geht um den denkmalpflegerischen Schutz von historischen Ingenieurkonstruktionen. Der Architektur- und Bautechnikhistoriker Dr. Roland May ist dort engagiert. Ein Problem ist, dass alte Silos oder gammlige Eisenbrücken einfach abgerissen werden, weil es für sie keine Lobby gibt, sagt er.
Es ist sehr, sehr einfach, eine Bürgerinitiative ins Leben zu rufen, wenn es um ein altes, schönes Fachwerkhaus geht oder um ein Barockschloss oder sagen wir auch um ein Bauwerk der modernen Architektur. Bei einer Brücke oder bei einem Tunnel oder ähnlichen Dingen ist das fast unmöglich, weil eben der Wert, den diese Bauwerke haben, nicht gesehen wird.
Denn, so Roland May, es gäbe so gut wie niemanden, der beurteilen könne, ob Ingenieurkonstruktionen aus dem 19. oder 20. Jahrhundert überhaupt einen historischen oder kulturellen Wert hätten.
Wir haben in der Denkmalpflege Leute, die kommen aus der Kunstgeschichte, teilweise aus der Technikgeschichte. Aber wir haben so gut wie niemanden, der aus dem Bereich des Bauingenieurwesens kommt. Und diese Bauingenieure haben in Deutschland üblicherweise in ihren Curricula keinerlei historische Anteile. Das heißt, woher sollen denn jetzt die Leute kommen, die in der Lage sind, einzuschätzen, ob eine historische Konstruktion etwas Besonderes war zu ihrer Zeit?
Zusammen mit zwei Fachkollegen hat Roland May den Ingenieurbauführer Berlin geschrieben. Dort sind Flugzeughangars im Berliner Stadtteil Karlshorst beschrieben. Erbaut im Ersten Weltkrieg, um die Flugzeuge der gerade entstandenen deutschen Luftwaffe unterzubringen.
Diese Bauten sind ausgesprochen interessant. Ich würde sagen, wahrscheinlich sogar einmalig. Sie haben Kuppelkonstruktionen, sind jeweils etwa 60 mal 20 Meter groß. Es gibt insgesamt 5 vollständig erhaltene davon.
Diese Bauten in Stahlbetonkonstruktion sollten abgerissen werden, weil niemand ihren historischen Wert erkannte.
Bei solchen Bauwerken ist es eben unglaublich wichtig, dass man nochmal darauf hinweist, dass das ganz außergewöhnliche Bauwerke sind, ganz außergewöhnliche Konstruktionen, die vom Erfindungsreichtum ehemaliger Generationen sprechen und die für die Entwicklung des Bauwesens eben auch von großer Bedeutung sind.
Wenn bei Technikbauwerken berühmte Architekten tätig waren, haben die eher eine Chance, unter Denkmalpflege gestellt zu werden. Als Beispiel nennt Roland May die 1909 fertiggestellte Turbinenhalle in Berlin-Moabit. Industriearchitektur, entworfen vom Architekten Peter Behrens.
Das ist ein Bauwerk, das fehlt in keiner Architekturgeschichte. Da fällt dann gerne hinten runter, dass dort ein unglaublich erfolgreicher Ingenieur mitgearbeitet hat an dieser Halle, Karl Bernhard.
Mit der Konstruktion dieser Halle habe Karl Bernhard unter anderem die Vorarbeit dafür geleistet, dass große Hallen mit Rahmentragwerken gebaut werden konnten.
Dort ist zum Beispiel auch die sogenannte Vollwandbauweise schon zum Teil eingesetzt worden. Alles Dinge, die die Konstruktion teilweise einfacher machten, seinerzeit auch die Berechnung einfacher machten, was immer wieder ein großes Thema ist im Ingenieurbau natürlich. Man muss abschätzen können, ob so ein Bauwerk die Aufgabe erfüllen kann und ob es sicher ist.
Für die Sicherheit eines Bauwerks ist auch der Untergrund von großer Bedeutung, weiß Peter Bahnsen. Der Geotechnikingenieur ist Präsident der Hamburger Ingenieurkammer. In Hamburg stellt der Untergrund die Ingenieure vor große Herausforderungen.
Der Baugrund ist sehr heterogen in Hamburg und sehr komplex. Er besteht zu einem Großteil aus nicht tragfähigen Böden, von Torf, von Klei, also von Matsch, insbesondere in der Elbniederung. Und von daher muss für jedes Gebäude im Vorwege der Baugrund im Hinblick auf seine Tragfähigkeit erkundet werden.
Überhaupt, sagt Peter Bahnsen, wäre eine moderne Stadt wie Hamburg ohne die Kreativität der Ingenieure nicht funktionsfähig. Und Hamburgs neues Wahrzeichen, die 2016 fertiggestellte Elbphilharmonie, wäre ohne Ingenieurleistungen unter und über der Erde nicht denkbar.
Die Elbphilharmonie würde es nicht geben, wenn nicht Ingenieure dieses Bauwerk geplant, berechnet und gebaut hätten. Der große Konzertsaal mit diesem Tragwerk, dass sie dort keine einzige Stütze haben. Diese Tragkonstruktion ist eine herausragende Ingenieurleistung.
Der Ingenieurbauführer Hamburg von Sven Badua ist im Dölling und Gallitz Verlag erschienen und kostet 35 Euro. Statistische Forschungen zur Attraktivität haben gezeigt, dass unter Betrachtern eine große Einigkeit darüber besteht, wer wirklich gut aussehend ist. Aus dieser Übereinstimmung der Urteile könnte man schließen, dass Schönheit objektiv feststellbar ist. Aber stimmt das? Philosophen waren lange davon überzeugt. Sie gingen sogar davon aus, dass das Schöne auch immer wahr und gut sei. Eine Überzeugung, die sich im Alltag bis heute festgesetzt hat. Mirko Smiljanic unternimmt im Rahmen unserer Serie einen Ausflug auf die philosophische Seite der Attraktivitätsforschung.
Beautycheck.de, die Seite öffnet sich, was sieht man? Gesichter von Männern und Frauen, außerdem wissenschaftliche Artikel. Das Portal beautycheck.de hat sich der Attraktivitätsforschung verschrieben. Und da findet man zum Beispiel die Porträts einer Frau und eines Mannes, von denen so gut wie alle Betrachter sagen, ja, die beiden sehen gut bis sehr gut aus. Das Dumme ist nur, die beiden gibt es nicht. Die Bilder sind gemorpht, das heißt aus den Fotos vieler realer Menschen zusammengesetzt, wobei normalerweise nur vereinzelt vorkommende Schönheitsmerkmale in einem Bild vereint werden. Doch wie entsteht der Eindruck von Schönheit? Erst im Gehirn des Betrachters bzw. der Betrachterin oder ist Schönheit eine objektive Eigenschaft, die losgelöst von Menschen existiert?
Ja, das ist eine uralte Frage.
Konrad Paul Liesmann, Professor für Philosophie an der Universität Wien.
Also in unserer europäischen abendländischen Tradition, also seit der griechischen Antike, gibt es eine ganz starke These, dass Schönheit eine objektive Eigenschaft der Dinge ist. Das heißt, die Schönheit quasi unabhängig vom Menschen existiert. Man hat auch lange versucht herauszufinden, welche Gesetze gleichsam erfüllt sein müssen, damit ein Objekt, ein Gegenstand, ein Mensch, ein Naturphänomen als schön bezeichnet werden kann.
Der Ursprung dieser Idee reicht zurück zum griechischen Philosophen Sokrates. Weil es von ihm keine Schriften gibt, wird sein Schüler Platon als Quelle genutzt, der sich in den Werken Phaidros, Philebos und Symposion, bekannt auch als das Gastmahl, mit der Schönheit beschäftigt. Wobei das Schöne bei Sokrates Teil einer Trias ist, die sich aus dem Wahren, dem Schönen und dem Guten zusammensetzt. Gut ist, was erstens das richtige Maß hat, zweitens schön ist und drittens wahr ist. Vereinfacht gesagt, das Schöne ist immer wahr und gut. Spätestens seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert verlor diese Idee zumindest teilweise an Bedeutung.
In der Kunst der Moderne gab es ja, so könnte man sagen, auch die Emanzipation des Hässlichen, die Emanzipation der Dissonanz, die Emanzipation der Disproportionalität, die Emanzipation der Asymmetrie. Aber in unserem Alltagsleben hat diese alte, antike Vorstellung, dass es so eine Einheit gäbe zwischen dem Wahren, dem Guten und dem Schönen, in unserem Alltagsleben spielt das noch immer eine ganz zentrale Rolle. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die etwa zeigen, dass wir schönen Menschen oder Menschen, die wir als schön empfinden, da muss ich ja sehr vorsichtig sein, auch höhere moralische Qualitäten zutrauen, also einen moralischen Sinn für bessere, also für gute Menschen halten, für tüchtigere Menschen halten, für erfolgreichere Menschen halten.
Selbst der Freistaat Bayern hat die Idee der Trias in seiner Verfassung festgeschrieben.
Oberste Bildungsziele sind Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt.
Im eigentlichen Sinn, so könnte man sagen, ist Schönheit natürlich etwas, was wir als Menschen den Dingen oder anderen Menschen oder Naturphänomenen zuschreiben. Aber die Frage, braucht es dazu eine objektive Grundlage oder können wir noch belieben, das Prädikat schön, attraktiv und dergleichen mehr verleihen? Diese Frage bleibt und alle Untersuchungen, auch empirischen Untersuchungen der Attraktivitätsforschung, deuten zumindest ganz stark an, dass es bestimmte Formen, Verhältnisse, Proportionen, Eigenschaften gibt, die ziemlich kulturübergreifend von Menschen als schön empfunden werden.
Die Aufklärung mag die Idee der Schönheit als objektive Eigenschaft entzaubert haben, wirklich beantwortet sind die damit verbundenen Fragen letztlich noch nicht. Bei Sokrates bzw. in Platons Symposion steht zudem nicht die konkrete Schönheit im Mittelpunkt, sondern die Idee der Schönheit.
Das heißt, egal ob im anderen Geschlecht oder im gleichen Geschlecht oder ob in der Natur, ob in der Kunst, in der Wissenschaft, im Geist, das, was uns wirklich begehrenswert erscheint, das wirklich attraktiv ist, ist die Idee des Schönen selbst, die in all diesen Dingen zum Ausdruck kommen kann. Friedrich Nietzsche hat im 19. Jahrhundert das umgedreht und gesagt, nein, nein, es ist nicht so, dass wir das Schöne begehren, sondern das, was wir begehren, egal aus welchen Gründen, was wir haben wollen, was wir sexuell begehren, das werden wir nachträglich immer als schön klassifizieren oder als schön behaupten, einfach um unser Begehren zu rechtfertigen. Niemand gibt ja gerne zu, dass er eine Vorliebe für das Hässliche, Böse und Dumme hat.
Das Schöne und das Begehrenswerte sind bei Sokrates bzw. Platon sowohl weiblich als auch männlich. Sie können aber auch weiblich und männlich sein. Der Komödiendichter Aristophanes bringt es im Gastmahl mit dem Mythos der Kugelmenschen so auf den Punkt.
Kugelmenschen in Platons Mythos waren Doppelwesen, die jeweils aus zwei aneinander gewachsenen Menschen mit je vier Armen, vier Beinen, zwei Gesichtern und auch zwei Geschlechtsteilen miteinander über die Erde kugelten. Es gab männlich-männliche, weiblich-weibliche und männlich-weibliche Kugelmenschen, die das sogenannte dritte Geschlecht, das androgyne Geschlecht, bildeten. In ihrem glückseligen Übermut zogen die Kugelmenschen den Zorn der Götter auf sich und wurden von Zeus zerteilt. Und seither suchen die Menschen nach ihrer verlorenen Hälfte, die je nach ursprünglicher Verbindung männlich oder weiblich ist.
Das höchste Ideal, so Dr. Johanna Meixner, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Göttingen, ist bei Platon die männlich-männliche Vereinigung, besser Wiedervereinigung. Die androgyne Variante, also das Verschmelzen männlicher und weiblicher Elemente in einer Person, kommt erst an zweiter Stelle.
Wenn man in der Etymologie des Begriffs zurückgeht, setzt der sich ja erst einmal zusammen aus griechisch andros und gyne, also andros für Mann und gyne für Frau, und wörtlich würde Androgynie dann bedeuten Mann-Frau. Aber in der Übertragung bedeutet Androgynie jegliche Form männlicher und weiblicher Vermengung. Das kann Körpermerkmale betreffen, aber auch Wesenszüge eines Menschen.
Es ist sozusagen das interessante Phänomen, dass die Spannung, die wir normalerweise dann schön aufgeteilt haben zwischen Männern und Frauen, zwischen männlichen Schönheitsattributen und weiblichen Schönheitsattributen, zwischen männlichen körperlichen Merkmalen und weiblichen körperlichen Merkmalen, dass diese Spannungen jetzt plötzlich in einer Person, in einer Figur, in einem Subjekt in Erscheinung treten.
Vereinfacht gedacht müssten androgyne Menschen schöner, attraktiver sein, vereinen sie doch weibliche und männliche Schönheitsmerkmale, verdoppeln also ihre Attraktivitätsattribute. Genau das, sagt der Wiener Philosoph Konrad Paul Liesmann, ist aber nicht der Fall. Empirische Untersuchungen zeigen,
dass Menschen Gesichter etwa, die nicht eindeutig als männlich oder weiblich klassifizierbar sind, zumindest sehr lange als weniger attraktiv empfunden haben. Ich nehme an, dass das auch mit kulturellen Entwicklungen zu tun hat. Das heißt, herrschen in einer Gesellschaft starke Männlichkeits- und Weiblichkeitsideale, wird man Androgynität nicht als attraktiv empfinden. Umgekehrt verschwinden diese eindeutig zuschreibbaren, auch ästhetisch eindeutig zuschreibbaren Idealformen, gewinnen Modelle von Androgynität an Wert. Also etwa in der Jugendstilmalerei etwa haben wir ständig solche androgynen Figuren. Also der weibliche Knabe oder das männliche Mädchen hatten da einen unglaublich ästhetischen Reiz.
Und die Göttinger Literaturwissenschaftlerin Johanna Meixner fügt hinzu,
der Psychoanalytiker Sigmund Freud hat um 1900 darauf hingewiesen, dass die Androgynie in den Darstellungen des Altertums auf die Menschen anziehend wirkt, während die reale Androgynie dagegen auch auf Abscheu stößt. Das mag damit zusammenhängen, dass die Androgynie in der Kunst, wie zum Beispiel auch im Klassizismus, in einer idealisierten Ausgewogenheit dargestellt wird, die in der menschlichen Wirklichkeit eben nicht immer zu finden ist.
Androgyne Schönheitsideale erleben seit einigen Jahrzehnten eine Renaissance, sicher auch gepusht durch die Genderbewegung. Es ist heute fast Allgemeinwissen, dass es neben den biologischen Geschlechtern auch psychische und soziale Geschlechtsidentitäten gibt. Androgynie ist da nur eine unter vielen Variationen. Allerdings eine zumindest teilweise von großer Bedeutung, war man doch der Überzeugung, androgyne Wesen seien gottähnlich.
Es gibt natürlich Religionen, die androgyne Götter oder Götterbilder kennen. Sowohl in der griechischen als auch in der christlichen Kultur sind die, sagen wir mal, eher in der Minderheit. Ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist. Das heißt also, diese Tendenz gibt es, aber wir sollen uns doch keine Illusionen machen. Wir werden auch zu keinen gottähnlicheren oder besseren Menschen, wenn wir Geschlechterdifferenzen versuchen einzuebnen.
Bleibt die Frage, ob Schönheit eine objektive Eigenschaft ist oder ein Produkt menschlichen Denkens. Eine Eigenschaft, wie sie sich Philosophen und Künstler der Antike und des Mittelalters vorgestellt haben, sicher nicht. Vielleicht bedarf es aber doch einer objektiven Grundlage, damit Menschen überhaupt etwas schön finden können. Diese Frage ist noch unbeantwortet.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in dieser Sendung spielten die Chai Masters. Ihre CD heißt Magic Realism. Am Mikrofon war Matthias Henjes und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.